Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96.6. Diesmal begleitet euch Nurian Rasidova durch die heutige Sendung. Kultur- und Freizeitangebote sind während der Corona-Pandemie äußerst begrenzt möglich. Doch wir haben einen Tipp für euch. Seit Mitte März hat das Hölderlin-Museum wieder geöffnet. Der Turm am Neckar ist das Wahrzeichen Tübingens. Das Turmzimmer im ersten Stock war fast 40 Jahre lang der Wohnort Hölderlins. Was euch im Hölderlin-Museum in Tübingen erwartet, erfahrt ihr in unserem heutigen Beitrag. In einem Podcast werden euch Fragen rund um das Museum beantwortet. Das Projekt stammt von Rhetorikstudenten der Eberhard-Karls-Universität unter der Leitung von Bernadette Schog. Doch bevor es mit dem Beitrag losgeht, hört ihr noch etwas Musik. Home von Edward Sharp and the Magnetic Zeros und The Scientist von Coldplay.
Just guessing.
my eye. Girl, I never loved one like you. Pumpkin pie, chocolate candy, Jesus Christ, ain't nothing please me more than you.
Oh, let me go home. Home is wherever I'm with you. Oh, let me go home. Home is wherever I'm with you.
Hölderlin inklusiv. Ein Projekt der Studierenden des Seminars für allgemeine Rhetorik an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen unter der Leitung ihrer Dozentin Bernadette Schok. Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zum Podcast Hölderlin inklusiv, der die Vorbereitungsarbeiten zur Sonderausstellung im Tübinger Hölderlin-Turm dokumentiert. Friedrich Hölderlin war der bedeutendste deutsche Lyriker zwischen den Epochen der Klassik und Romantik. 36 Jahre lebte er in Tübingen im nach ihm benannten Hölderlin-Turm, wo er 1843 starb. Anlässlich Hölderlins 250. Geburtstag im Jahr 2020 wurde die Schau Hölderlin inklusiv geplant. Diese Ausstellung in einfacher Sprache und Gebärdensprache wird im April 2021 eröffnet. Um die Ausstellung einem größeren Kreis von Interessierten näher zu bringen, sollen Hölderlin, seine Dichtkunst und seine Biografie barrierefrei für jeden erfahrbar gemacht werden. Dafür wird die Ausstellung zum einen in einfacher Sprache angeboten, unterstützt durch ein entsprechend formuliertes Begleitbuch mit vielen Illustrationen. Zum anderen wird es für alle Menschen mit entsprechendem Handicap möglich sein, die Inhalte der Ausstellung in Gebärdensprache übersetzt zu bekommen. Mit diesem Podcast wollen wir Sie auf die Sonderausstellung neugierig machen und einige Fragen klären. Was erwartet Sie in dieser Ausstellung? Wie können Sie sich die Ausstellung vorstellen? Wie funktioniert die Übertragung von Lyrik in einfache Sprache? Dies sind nur ein paar der Überlegungen, die im Laufe des Podcasts beantwortet werden. Dazu haben wir Interviews mit den Personen geführt, die eine bedeutende Rolle für die Entstehung und Umsetzung dieser Ausstellung spielen. Dr. Sandra Potsch, die Direktorin des Hölderlin-Turms und Initiatorin der Ausstellung. Krishna Sarah Helmle, die in Tübingen ein Büro für einfache Sprache führt und uns einen Einblick in das Verfassen von Schriften in einfacher Sprache geben wird. Stephanie Jeckel, die Autorin des Buchkatalogs, die Hölderlins Texte dafür in einfache Sprache übersetzt hat. Jette von Bodecker, die Illustratorin, die diese Schriften in einfache Sprache mit besonderen Zeichnungen versehen hat. Erfahren Sie nun von Dr. Sandra Potsch im Gespräch mit Vasilios Miles, wie Idee und Gestaltung zur Ausstellung Hölderlin inklusiv Form angenommen haben und wie sie das Expertinnen-Team gefunden hat, um dieses ambitionierte Unterfangen zu realisieren. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Zuhören.
Frau Dr. Sandra Potsch, wie haben Sie Ihr Team gewählt und wer war denn schon dabei?
Also der Hölderlin-Turm ist personell gesehen ein wahnsinnig kleines Museum. Es gibt im Grunde an festem Personalstamm nur meine Stelle als Museumsleitung. Aber so hinter den Kulissen ist es tatsächlich eigentlich nur meine Stelle und ein paar Praktikanten, die noch mitarbeiten. Ich hole mir aber für bestimmte Projekte natürlich eben auch immer neue Akteure und Beteiligte mit dazu, wie beispielsweise jetzt bei unserer neuen Sonderausstellung, die wir gerade vorbereiten. Das ist eine wahnsinnig vielstimmige und vielschichtige Ausstellung, bei der ganz, ganz viele andere Personen von außen daran noch mit beteiligt waren. So. Und dann muss man vielleicht noch mit dazu sagen, ist der Hölderlin-Turm auch ein städtisches Museum. Das heißt, der gehört zur Universitätsstadt Tübingen, ist quasi mit im Apparat der Stadtverwaltung. Und da gibt es natürlich auch viele Mitarbeiter, die mitwirken, viele Kollegen, die man sich für einzelne Dinge, Projekte mit dazu holen kann und viele Experten, die an manchen Stellen auch noch mal ein bisschen beraten können oder unterstützen können.
Und jetzt speziell für diese Ausstellung, Hölderlin inklusiv, Sie haben ja Illustratoren, Sie haben auch eine Übersetzerin. Wie sind Sie an diese Person gekommen und wie war der Entscheidungsprozess da?
Im Grunde war es uns schon bei der Konzeption unserer Dauerausstellung wahnsinnig wichtig, dass wir die für möglichst viele Interessierte öffnen und schon da inklusive Angebote machen. Das heißt, zu dieser Dauerausstellung haben wir schon einen inklusiven Media Guide gemacht, der Angebote hat für Menschen mit Seh- und Hörbeeinträchtigungen, aber auch Menschen mit Sprachschwierigkeiten oder kognitiven Lernschwierigkeiten, Menschen, die in gewisser Weise Barrieren vorfinden, wenn sie normalerweise in unserem Museum kämen, für die haben wir eben auch so einen inklusiven Media Guide geschaffen. Und dabei haben wir mit einer Agentur zusammengearbeitet, die sozusagen Profis auf dem Gebiet Inklusion sind und da wiederum mit ganz vielen Experten und Beteiligten zusammenarbeiten. Unter anderem haben die zusammengearbeitet mit einer Autorin, die für unseren Media Guide die Texte in einfacher Sprache geschrieben hat, Stephanie Jeckel. Dann haben wir uns gedacht, eine Ausstellung zu Hölderlin in einfacher Sprache schön und gut, aber wir könnten eigentlich noch viel mehr draus machen und viel mehr Akteure mit ins Boot holen und die so richtig inklusiv machen. Und zwar auch so, dass eben gehörlose Menschen oder Menschen mit Hörbeeinträchtigungen in dieser Ausstellung was über Hölderlin vermittelt bekommen. Und damit kam dann das zweite Projekt ins Leben, das Projekt Hölderlin in Gebärdensprache, für das ich mir dann auch wieder Dolmetscher gesucht habe, die zunächst im Sommer schon Workshops mit uns gemacht haben, indem wir mal versucht haben, wirklich so ein Gedicht von Hölderlin in Gebärdensprache zu übersetzen im Rahmen von einem inklusiven Workshop. Das heißt, da waren Teilnehmer mit dabei, die selber Gebärdensprache sprechen, gehörlos sind, teilweise schon von Geburt an, also die sozusagen die Lautsprache gar nicht kennen, aber eben auch solche Menschen, die ganz normal hören und Interesse hatten an dieser Frage, wie und ob man Hölderlins Gedichte überhaupt in Gebärdensprache übersetzen können. Und die haben dann zusammen in dem Workshop was erarbeitet und das ist auf so viel Anklang gestoßen, dass wir da auch gesagt haben, eigentlich sollten wir da draußen eine ganze Ausstellung machen.
Das Ganze auf so einem Level, wie Sie es machen, mit Ihrem Team und den Leuten, mit denen Sie arbeiten, welche Herausforderungen hatten Sie, abgesehen noch von Corona, weil, oder auch mit Corona, was hatten Sie da alles, was Sie überkommen mussten?
Na, wir haben bei dem Prozess oder bei der Vorbereitung auf die Ausstellung selber natürlich ganz, ganz viel gelernt von den Beteiligten und von den Experten. Also ich bin wirklich auch selber mit relativ wenig Vorwissen und teilweise, wie ich gemerkt habe, ganz naiven Vorstellungen auch an das Projekt herangegangen. Zunächst mal war ich irgendwie einfach interessiert an dieser Frage, lässt sich Hölderlin überhaupt in Gebärdensprache übersetzen? Lässt es sich in einfache Sprache übersetzen? Also geht es überhaupt? Und war zunächst mal interessiert an dem Experiment und der Herausforderung, die diese Frage auch mitbringt und habe dann aber in der Umsetzung, in den Workshops eben ganz viel gelernt von den Expertinnen und Experten, die wir uns mit dazu geholt haben. Also von den Gebärdensprachdolmetschern, bei denen wir auch eine gehörlose Gebärdensprachdolmetscherin mit dabei hat, die natürlich eben ja wunderbar aus der Perspektive von gehörlosen Menschen eben sprechen konnte und uns zum Beispiel vermitteln konnte, dass Literatur und Gebärdensprache wirklich keine einfache Verbindung und keine einfache Sache ist. Denn für Gehörlose, die tatsächlich von Geburt an gehörlos sind, ist die deutsche Laut- und Schriftsprache immer schon eine Fremdsprache. Und über diese Schwierigkeiten und Herausforderungen, da bin ich mir erst so richtig bewusst geworden, als wir dann schon mittendrin waren. Und dann haben wir aber auch gesagt, nee, der Herausforderung stellen wir uns, das gehen wir an. Ähnlich natürlich auch mit der einfachen Sprache. Also Hölderlins Biografie, die lässt sich vielleicht noch einigermaßen gut in einfache Sprache übersetzen. Sich dann aber an die Gedichte reinzumachen und die in eine andere, einfachere Sprache zu übersetzen, das ist natürlich schon auch eine enorme Herausforderung. Wo fängt man an? Also kann man überhaupt noch in der Satzstruktur, in der rhythmischen Struktur von dem Gedicht drinbleiben oder muss man vielmehr anfangen, das von einer ganz anderen Seite anzugehen? Auch Hölderlins Gedichte, die jetzt auch nicht irgendwelche Gedichte sind, sondern mit die wirklich schwierigsten Gedichte, die es in deutscher Sprache so gibt, in eine Form zu bringen, dass etwas von den Gedichten vom Original erhalten bleibt und dennoch das Ganze verständlich wird für jemanden, der eben ja vielleicht noch nicht so lange Deutsch spricht oder eine geistige Behinderung hat oder Lernschwierigkeiten hat, die in irgendeiner Form ihm eigentlich als Sprachbarrieren im Weg stehen bei der Auseinandersetzung mit Hölderlin und seinen Werken.
Das Publikum, was Sie hier ansprechen, das sollen ja nicht nur Menschen mit die eben Schwierigkeiten haben zu lernen oder nicht sehen oder hören können, sondern es soll ja an alle gehen.
Ja.
Denken Sie nicht auch, dass alle Menschen das dann auch mal sehen sollten, erleben sollten, einfach mal sehen, okay, mit was Menschen zu kämpfen haben?
Genau, also die Ausstellung geht in beide Richtungen. Die hat quasi zwei Ziele, die sie verfolgt. Das eine ist tatsächlich Menschen mit Beeinträchtigungen einen Weg, einen Zugang zu Hölderlin zu geben, also ihnen die Möglichkeit der Auseinandersetzung mit Hölderlin zu ermöglichen. Und ihnen diesen Dichter in ihrer Sprache nahe zu bringen, das ist das eine Ziel. Das andere ist aber auch, dass wir andersherum alle anderen Interessierten zeigen möchten, also dass wir andersrum allen Interessierten neue Blicke, neue Wege zeigen wollen, gerade dadurch, dass wir das eben dieser Zielgruppe den Menschen mit Beeinträchtigungen zugänglich machen und dafür Übersetzungen mit den Menschen mit Beeinträchtigungen anfertigen, also die sozusagen die zu Experten machen und ihnen Hölderlin über ihre Sprache vermitteln. Das zweite Ziel, das wir haben, ist, dass wir eben auch alle anderen Interessierten, die sich ja, für Hölderlin interessieren, aber vielleicht auch für die Frage, kann man Hölderlin überhaupt in Gebärdensprache übersetzen, kann man ihn in einfache Sprache übersetzen, auch denen möchten wir zeigen, wie bunt und vielfältig das werden kann, wenn man Menschen mit Beeinträchtigungen mit ins Boot holt, wenn man die zu Experten macht, und die sozusagen Hölderlins Leben und Werk in ihre Sprache übersetzen lassen, ihre Sichtweise auf diesen Dichter zeigen lässt. Und das ist auch eine ganz, ganz spannende Erfahrung, die wir in dem Prozess gemacht haben. Das ist ja nochmal eine ganz neue Sprache, eine ganz neue Zeichensprache, die damit dazu kommt, die eine unglaubliche Performance hat, eine unglaubliche Präsenz im Raum und was völlig Neues aus diesen Gedichten macht, was höchst spannend und interessant ist. Und auf dem Weg möchten wir natürlich auch das Interesse für die Gebärdensprache und für inklusive Projekte anregen und wollen zeigen, wie bunt und vielschichtig Kultur eigentlich werden kann, wenn wir alle mit einbeziehen.
Wir nähern uns dem Ende und ich habe jetzt noch eine Frage. Auf Ihrer Seite habe ich dann ganz unten gesehen, auf der Webseite, da steht, so dachte ich nächstens mehr. Was bedeutet das für Sie denn? Die Ausstellung, wird sie irgendwann mal zu Ende sein oder werden Sie das weiterhin aufführen in anderen Formaten? Was stellen Sie sich da vor?
Das ist der letzte Satz aus dem Roman Hyperion, der von Hölderlin, der natürlich eine Fortsetzung impliziert, die aber nie kam, auf die man sozusagen immer wartet. Und es soll auf unserer Website so ein bisschen zeigen, es geht immer weiter, wenn wir wollen dafür sorgen, dass wir Ausstellungen haben und auch Veranstaltungen, wo sich Menschen mit Beeinträchtigungen wirklich immer eingeladen fühlen, aktiv mit einbezogen fühlen und immer auch sich mit einbringen können und die Möglichkeit haben, sich mit einzubringen. Und die Sonderausstellung soll dafür natürlich eben auch ein Zeichen setzen. Also, dass es bei uns nicht aufhört mit einem Media Guide, mit einem Begleitmedium, das man hat, sondern dass es uns wirklich ein Anliegen ist, das richtig ins öffentliche Programm mitzubringen und ja wirklich auch eben die Menschen mit Beeinträchtigungen selbst zu Wort kommen zu lassen, die mitmachen zu lassen und nicht nur ihnen Angebote zu machen, die sie nutzen können, sondern sie selber Angebote für alle anderen Ausstellungsbesucher machen können. Darum geht's, ja.
Sandra Potsch, die Direktorin des Hölderlin-Turms, hat es bereits betont. Die Teilhabe aller ist ein wichtiger Aspekt bei der Ausstellung Hölderlin inklusiv. Es geht ums Mitmachen, ums Nachvollziehen, ums Verstehen ohne Hürden und sprachliche Barrieren, sodass wirklich jeder einen Mehrwert aus dieser Ausstellung ziehen kann. Damit will Sandra Potsch es aber nicht bewenden lassen. Diese Form der Teilhabe soll sich wie ein roter Faden auch durch alle weiteren Planungen im Hölderlin-Turm ziehen. Kein abgehobener Ort für einige wenige, kein Elysium der Hochliteratur, sondern die Möglichkeit, Hölderlins Dichtkunst für alle erfahrbar zu machen. Viele neue Formate sind dafür denkbar. Doch ein wichtiger Teil bei jeder Überlegung ist die sogenannte einfache Sprache. Was sich dahinter verbirgt und was genau man sich darunter vorstellen darf, hat Maren Schlehe, die Leiterin des Tübinger Büros für einfache Sprache, Krishna Sarah Helmle gefragt und sie mit einem Zitat von Friedrich Hölderlin konfrontiert.
Hölderlin sagte, glaube mir und denk, ich sag's aus tiefer Seele dir, die Sprache ist ein großer Überfluss. Das Beste bleibt doch immer für sich und ruht in seiner Tiefe wie die Perle im Grunde des Meeres. Liebe Frau Helmle, nach dem Motto, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, spricht Hölderlin hier von der Sprache als großem Überfluss. Wie stehen Sie denn dazu?
Ja, das sehe ich auch so. Die Sprache bietet uns ganz viele Möglichkeiten. Und ich finde, Hölderlin hat es sehr gut ausgelotet, was die Sprache alles kann in seinen Gedichten oder in seinen Texten allgemein. Und was Sprache noch so kann, sieht man ja, wenn man auch, gerade wenn man sich leichte Sprache dann anschaut, dann sieht man eine ganz andere Dimension auch von Sprache. Ja.
Sie haben es gerade schon angesprochen, leichte Sprache. Was genau ist das denn?
Leichte Sprache ist ein vereinfachtes Deutsch mit klaren Regeln dahinter.
Und was war Ihr Schlüsselmoment, dass es dafür Bedarf gibt, für diese leichte Sprache?
Das war 2013 beim Bücherfest. Da gab es eine Lesung in einfacher Sprache. Da war eine Übersetzerin da und hat das Buch Ziemlich beste Freunde in einfache Sprache. Also sie hatte das übersetzt und hat es vorgestellt beim Bücherfest. Und das war tatsächlich so ein Aha-Moment. Saß ich drin und habe gedacht, Mensch, das ist ja toll. Also ich habe das bis dahin habe ich das immer in meiner Freizeit halt gemacht, im Rahmen von einer Schreibassistenz für eine Dame, die im Rollstuhl sitzt und für die ich geschrieben habe. Aber wir haben zusammen auch schon Texte tatsächlich vereinfacht, ohne zu wissen, dass es leichte Sprache tatsächlich gibt. Und ab dem Zeitpunkt habe ich beschlossen, dass ich das beruflich machen möchte.
Schön. Und jetzt sind Sie hier und können uns ein bisschen was darüber berichten. Zum Beispiel, für wen diese einfachen Texte oder die einfache Sprache geschrieben wird.
Also leichte Sprache hat als Zielgruppe einmal Menschen mit Lernschwierigkeiten, aber auch Menschen, die noch nicht so gut Deutsch können. Oder auch, wenn Leute sich mit einem Thema noch nicht so gut auskennen. Das sind wir, glaube ich, dann alle dabei. Jeder hat irgendein Thema, bei dem man sich noch nicht so gut auskennt. Dann aber auch ältere Menschen und da davon zum Beispiel Menschen mit Demenz und ihre Angehörige. Aber auch ältere Menschen oder Menschen nach einem Schlaganfall. Wenn die dort einen Sprachverlust durch den Schlaganfall erleiden, das nennt man Aphasie, die profitieren auch von leichter Sprache. Und in gewissem Umfang auch zum Beispiel Menschen mit einer Hörschädigung oder auch in gewissem Umfang Gehörlose. Wobei aber Gebärdensprache hat ja eine komplett andere Grammatik, ist also, wie gesagt, deswegen in gewisser Hinsicht funktioniert das auch für Gehörlose, aber nicht komplett, weil leichte Sprache sich ja doch an der Lautsprache orientiert.
Das heißt, es ist ja eine wirklich sehr große Zielgruppe, die Sie jetzt auch aufgezählt haben. Wo begegnen uns denn dann diese Texte?
Zurzeit begegnen sie uns vor allem im Behördenkontext, im öffentlichen Dienst. Da gibt es auch Gesetze, die das vorschreiben, dass im Gesetz steht so etwas Ähnliches wie Träger öffentlicher Gewalt sollen Texte in leichter Sprache zur Verfügung stellen. Also ist nicht jetzt wörtlich wiedergegeben, aber so ungefähr steht es drin im Bundesbehindertengleichstellungsgesetz. Da ist es gesetzlich festgelegt, deswegen kommen immer mehr Behörden, Stadtverwaltungen und so weiter, auch unter anderem zu uns oder zu anderen Büros für leichte Sprache und kaufen das sozusagen. Aber auch der kulturelle Bereich, würde ich sagen, macht zurzeit so einen Paradigmenwechsel. Also gerade besonders Museen, so wie der Hölderlin-Turm, aber auch andere Museen sagen, wir öffnen uns für neue Zielgruppen. Und da bietet sich leichte Sprache ja durchaus an.
Durchaus. Eben gerade für das Projekt Hölderlin inklusiv. Wie stehen Sie dazu, dass das dann jetzt auch in leichte Sprache übersetzt wird oder dass es da ein Projekt extra für gibt?
Ich finde es super, weil es ist natürlich eine Herausforderung, Hölderlin in leichte Sprache zu bringen. Also erstmal, ich glaube, die Biografie selber, die kann man ganz gut. Also, das funktioniert gut in leichter Sprache, das zu übersetzen. Habe ich neulich gelesen, meine Mitarbeiterin ist da gerade dabei und das sieht sehr gut aus, was sie da bisher gemacht hat. Beim Literarischen ist natürlich nochmal eine andere Herausforderung, aber wenn das gelingt, dann finde ich es auch wirklich toll, wenn man das ein oder andere Gedicht, das ist ja auch eher ein Türöffner. Also es soll ja dann nicht das andere Gedicht ersetzen, sondern soll jemand die Möglichkeit geben, sich damit zu befassen und erstmal reinzukommen in das Ganze.
Und apropos reinkommen in das Ganze, vielleicht können Sie unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einmal ein Beispiel nennen mit einem Satz in, ja, Sie nennen es Standardsprache und einem Satz in leichter Sprache.
Ja, also leider fällt mir da jetzt nichts zu Hölderlin oder nichts aus dem Hölderlin-Kontext ein, aber ein Satz, den ich öfters lese, ist, es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Das ist Standardsprache, ist aber auch nicht super schwierig. Aber man könnte auch stattdessen sagen, Sie müssen vorher nichts wissen. Sagt genau das Gleiche aus, ist aber einfacher.
Ja, also wie gehen Sie denn dann vor, wenn Sie etwas in einfache oder in leichte Sprache übersetzen wollen, wie jetzt eben diesen einen Satz?
Ich überlege mir, was ist der Sinn und was möchte wer ja mit welchem Ziel sagen und wer ist die Zielgruppe? Vielleicht müsste man immer mit der Zielgruppe anfangen. Für wen mache ich das und was möchte ich damit ausdrücken und was möchte ich bezwecken? Das sind so die Fragen, die wir uns am Anfang immer stellen. Und dann gehe ich meistens so vor, ich lese erstmal den ganzen Text und schaue dann, ja, was ist die Essenz und wie kann ich es vereinfachen. Manchmal kann man es tatsächlich so entweder Satz für Satz oder abschnittweise wirklich tatsächlich übersetzen wie in eine Fremdsprache oder aus einer Fremdsprache. Und manchmal muss man eigentlich aus den Ursprungstext oder den Ausgangstext als Steinbruch behandeln und sich das Wichtigste herausklopfen und eigentlich einen neuen Text daraus machen.
Das heißt, Sie brauchen wahrscheinlich durchaus auch mal ein Fremdwort-Duden nebenbei für die Fachwörter, aber im Großen und Ganzen gehen Sie da sehr analytisch dran.
Genau. Und je nach Thema auch in einem intensiven Austausch mit dem Auftraggeber. Weil ich kenne mich mit manchen Sachen jetzt schon ein bisschen aus über die Jahre, aber manchmal ist es auch ganz gut, wenn ich mich eben nicht auskenne. Also ich nenne mich dann selber betriebsdumm. Und zwar mit voller Absicht, weil ich sage, ich stelle Ihnen die Fragen, die eventuell die Nutzer sich selber stellen, aber die sie Ihnen dann nicht stellen. Und dann hilft es. Ich hinterfrage manchmal ganz viel und manchmal Sachen, bei denen der Kunde dann sagt, die Frage habe ich mir noch nie gestellt.
Ja. Leichte Sprache bietet also die Möglichkeit, zum einen auch selber etwas zu lernen, je nachdem, wenn man dran arbeitet, natürlich auch für die Leser und Leserinnen dann, aber im Allgemeinen einfach ein Verständnis zu schaffen. Und das soll ja auch bei Hölderlin inklusiv mit leichter Sprache umgesetzt werden. Ich danke Ihnen, Frau Helmle, für den Einblick in die leichte Sprache und verabschiede mich an diesem Punkt von Ihnen.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne.
Und weiterhin viel Erfolg beim Projekt.
Dankeschön.
Soeben haben Sie Maren Schlehe im Gespräch mit Krishna Sarah Helmle gehört. Sie hat uns erzählt, was genau leichte Sprache ist und außerdem anschaulich gemacht, wie viele verschiedene Bevölkerungsgruppen von dieser vereinfachten Form der Sprache profitieren können. Kommen wir nun zu Stefanie Jeckel, die im Gespräch mit Redal Karel Chocoenio berichtet, wie es konkret war, Hölderlin in leichte Sprache zu übersetzen. Sie hat die Texte zur Ausstellung und zum Begleitbuch verfasst und will somit helfen, Hölderlins Leben und Werk mehr Menschen näher zu bringen. Sie berichtet uns von ihrer Übersetzungsarbeit und den Herausforderungen, Hölderlins Gedichte ohne Inhaltsverlust in leichte Sprache zu übersetzen. Dabei ist sie unter anderem mit der Frage konfrontiert worden, ob bei dieser Art der Übersetzung von Hölderlins Dichtkunst nicht etwas verloren geht.
Also bei einer Übersetzung eines Gedichts zum Beispiel von Hölderlin, wenn ich das mache, geht natürlich ganz viel verloren, weil ich bin keine Literaturautorin. Ich kann das gar nicht. Ne? Also was ich alleine machen kann, und darauf konzentriere ich mich bei diesen Übersetzungen auch, dass ich versuche, den Sinn so offen wie möglich, weil bei Kunstwerken ist es ja auch schwierig. Ein Kunstwerk sagt ja nicht das oder das. Ne? Das Kunstwerk ist ja offen. Und irgendwie zu versuchen, diese Offenheit zu transportieren und es trotzdem, weil gerade bei Hölderlin natürlich der Satzbau sehr schwierig ist, es kommt dazu, dass das eine Sprache ist, die 200 Jahre alt ist, also nicht mehr unsere heutige Sprache entspricht. Also solche Sachen zu glätten, damit ein Zugang möglich ist. Ich kann in diesem Buch auf gar keinen Fall die Höhe halten. Ne? Das könnte vielleicht jemand, der selber Dichter oder Dichterin ist. Das kann ich nicht. Ich kann das sozusagen nur angepasst anbieten. Insofern bleibt mein Buch auch letztlich so eine Art Sachbuch. Also es ist keine kongeniale Nachschöpfung, das kann ich nicht. Also so ein Text ist dann eigentlich ja für alle. Er hat dann eben nicht das, was Sprache auch kann, dieses Verspielte vielleicht oder diese Verschachtelung, was ja auch einfach Spaß machen kann, wenn man es liest. Das ist vielleicht wie so ein ganz einfaches schwedisches Design, dass man das damit vergleicht. Also, und sagt, ja, also dieser Text orientiert sich vielleicht an so einer Schnörkellosigkeit.
Was sie noch sehr gelungen ist, zum Beispiel dem Lesen einiger Texte, sei es der Frühling oder der Winter, wo sie eben immer noch den Satzbau, den komplexen Satzbau Hölderlins im Sinn beibehalten haben, aber so, dass es zu lesen war. Denn ich erinnere mich, dass in der Schule besonders, oder wenn man ein Gedicht bekommen hat von einem großen Autoren, sei es Schiller, sei es Molière, dann hat man es zwar gelesen, aber das wirkte umständlich, also schwer zu lesen. Da musste zwei, dreimal drüber lesen. Und jetzt auch beim Lesen ihrer Texte war es so, dass beim ersten Lesen hatte man schon einen ersten Eindruck und man hatte schon ein genaueres Verständnis. Also diese neue Bedeutungswelt aufzumachen, was sie da mit der Übersetzung erreichen.
Ich habe natürlich mir Hilfe geholt. Das wird dann in der Danksagung auch kommen. Also gerade bei den Gedichten haben mir ein Dichter selber auch und Lektor von Cornelsen, also vom Schulbuchverlag, sehr geholfen, also mich da zurechtzufinden, und ein Deutschlehrer hier aus meinem Haus. Das heißt, ich habe mich natürlich jetzt nicht dahingesetzt und habe gedacht, oh, ich mache das mal irgendwie so. Also so habe ich angefangen, aber ich habe mir da Hilfe geholt. Also weil ich möchte auch nicht, dass ich einfach irgendwas darum experimentiere und das kriegen die halt vorgesetzt und ob das dann gut ist oder nicht, macht nichts. Also von daher habe ich mir die Kompetenz, die man vielleicht jetzt da sieht, mir vor allem auch abgefragt von anderen, die mir geholfen haben, das Gedicht überhaupt zu verstehen. Denn mir ist das auch nicht leicht gefallen. Also Hölderlin zu verstehen, ich habe auch nicht so viele Gedichte, wir wollten ursprünglich viel mehr machen und ich habe die Segel gestrichen, weil ich gesagt habe, liebe Leute, ich habe ja auch ein ziemlich strenges Programm. Auch wenn das jetzt ein Wunschprojekt von mir war, muss ich ja nebenher Geld verdienen. Ne? Ich habe gar nicht so viel Zeit gehabt, das zu machen. Das muss man ja auch immer wieder bedenken. Also auch wenn man die Sachen gerne macht, hat man dann immer mal 3 Wochen, dann hat man noch mal 3 Wochen. Und in der Zeit wird man ja auch nicht exorbitant schlauer. Also man kann halt nur das schaffen, was man schafft. Da habe ich mich dann aber entschieden, dass ich sozusagen dann lieber weniger mache und da dann aber wieder sehr genau bin. Also ich denke, die Genauigkeit, das ist genau, es ist einfach das, was ich meinen Lesern, was ich denen geben will. Also ich will ganz genau sein und das soll dann auch sitzen. Was nicht heißt, dass nicht da vielleicht auch Fehler drin sind. Oder Gedichte haben eben natürlich immer auch einen Interpretationsspielraum. Also wie gesagt, ich habe versucht, den so offen wie möglich zu halten, weil das ein Kunstwerk eben verlangt. Aber hier und da habe ich möglicherweise doch was erklärt, was es schon wieder sehr festlegt. Also wo Hölderlin, wo man ihm nochmal anders gerecht werden könnte. Also das heißt, man könnte es jetzt nochmal ganz anders übersetzen und die zweite Übersetzung wäre sozusagen genauso oder vielleicht besser, ne? Weil ein Kunstwerk das natürlich einfach auch ermöglicht.
Da bin ich auch.
Also man kann immer wieder dran gehen sozusagen. Das ist ja auch eigentlich
da
das
Schöne. Da bin ich absolut Ihrer Meinung. Also besonders in puncto Genauigkeit haben Sie eine tolle Arbeit geleistet. Auch die Illustration der Jette Bodeker haben dem Ganzen nochmal eine neue Lebendigkeit verabreicht. Und ich hoffe, dass nicht nur jetzt ich als Leser und weitere Leserinnen, sondern eine Vielzahl an Menschen eben ihre jetzt neu geschaffene Kunstform als Hölderlin in der einfachen Sprache erleben dürfen und auch mit demselben Enthusiasmus darüber reden, wie das auch weiterempfehlen könnt, dass mehr von ihren Schriften hören und diese auch konsumieren können als Fans.
Ja, ich denke, das haben Sie auch, das ist auch ganz wichtig gewesen. Also Jette von Bodeker als eine Illustratorin, die nicht einfach nur so ein bisschen was Niedliches macht, ne? Wo wir auch ganz klar gesagt haben, das sollen natürlich auch Kinder lesen können. Das ist überhaupt nicht ausgeschlossen. Aber wir haben erwachsene Menschen als Zielgruppe und wir wollen denen auch was in die Hand geben, was einfach wirklich schön ist und nicht nur verständlich. Also darauf, und das verstehe ich wiederum auch, dass in einfacher Sprache oft natürlich die Verständlichkeit im absoluten Vordergrund steht und das ist auch gut so. Aber wenn ich mir schon den Luxus leiste, Hölderlin in leichter Sprache, also Hölderlin ist ja auch nichts Lebensnotwendiges, ne? Aber wenn ich dann an Kunst gehe und Kunst übersetze, dann denke ich, kann man sozusagen auch im Fach ein bisschen höher greifen und dann auch was Anspruchsvolleres in der Illustration bieten. Und das haben wir versucht und Jette von Bodecker ist, wir sprechen viel darüber, aber sie hat natürlich völlig freie Hand und insofern passiert genau das, was Sie auch sagen, es erweitert das natürlich. Also das illustriert es nicht nur, sondern es gibt dem nochmal eine ganz, ganz neue Dimension auch. Und ich glaube, das macht es dann auch nochmal offener. Und die Illustrationen von Bodecker sind eben künstlerisch dann doch sehr viel wertvoller, denke ich, als meine Texte.
Wir haben von Stefanie Jeckel, der Autorin der Texte zur Ausstellung und des Begleitbuches Hölderlin inklusiv gehört, welche Herausforderungen es bedeutet, Hölderlin in einfache Sprache zu übersetzen. Ein Ausprobieren, ein Hadern, ein immer wieder neu versuchen, die Dichtkunst und das Leben Hölderlins so zu übertragen, dass vielen Menschen der Zugang zur Welt des Dichters ermöglicht werden kann. Sie hat uns im Gespräch auch berichtet, wie froh sie ist, dass ihre Texte kongenial illustriert worden sind. Im Anschluss hören Sie nun eben diese Kollegin, die Illustratorin Jette von Bodecker, die verantwortlich für die Bebilderung der Texte ist. Sie stellt wiederum nicht Worte in den Mittelpunkt ihrer Arbeit, sondern das Zeichnen. Von Bodeckers Bilder zu den Texten von Stefanie Jeckel erweitern die Erfahrbarkeit Hölderlins noch auf einer ganz anderen, direkteren Ebene. Julia Gonser hat das Gespräch mit Jette von Bodecker geführt und der selbstständigen Illustratorin zum Einstieg ein gängiges Sprichwort präsentiert. Die Frage lautete: Was assoziiert die Frau, die vornehmlich in Bildern denkt, mit dem Ausspruch, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte?
Zu dem Sprichwort, ja, ich denke schon, für mich auf jeden Fall. Ich denke ganz viel in Bildern und eigentlich mehr als in Worten. Insofern ist für mich ein Bild immer oft viel gehaltvoller als ein Satz. Aber das kann sich auch wandeln. Also, und ich denke, das ist auch von Mensch zu Mensch verschieden. Es gibt Leute, die wirklich in Worten denken und es gibt Leute, die sich darüber gar keine Gedanken machen. Und dann gibt es Leute, die eine sehr bildhafte Vorstellung mit sich rumtragen.
Ja, ich zum Beispiel bin eine Person, die eher in Worten denkt. Das heißt, für mich ist es ganz spannend, sich jetzt mal mit jemandem zu unterhalten, der sich sehr viel mit Bildern auseinandersetzt. Ich habe mir deine Homepage angeschaut und gesehen, dass du, ich nenne es mal, verschiedene Standbeine hast: Grafik, Malerei, Illustration. Kannst du mal ein wenig erläutern, was der konkrete Unterschied da von den einzelnen Kategorien ist?
Ja, also ich bewege mich, glaube ich, in meiner Arbeit wie so ganz viele Kollegen immer in so einem Dreiländereck zwischen einem Brotjob, also oder auch Auftragsgrafik irgendwie, wo man wirklich Sachen einfach nach Vorstellungen der Kunden eine Broschüre gestaltet und sowas in der Art. Dann gibt es das schöne Feld der Illustration, wo die auf der einen Seite sehr frei sein kann, die kann sich aber auch ganz strikt irgendwie nach Regularien richten und natürlich auch als Auftragsarbeit. Und es gibt sozusagen irgendwie noch den schönen Bereich, für den meistens ganz wenig Zeit bleibt, so das eigene freie Spiel. Das ist bei mir dann auch die Malerei und die Druckgrafik, wo ich wirklich ganz selbstbestimmt arbeiten kann. Und ich glaube, alle drei Teile befruchten sich auch gegenseitig. Ich glaube, mir würde auch ganz schnell langweilig werden, wenn ich jetzt sagen würde, aber ich mache nur Illustration oder ich bin nur Malerin. So, ich glaube, da würde ich mich ganz schnell langweilen. Insofern hat man so ein schönes Potpourri auch an verschiedenen Formaten und auch an verschiedenen Menschen, mit denen man arbeitet und verschiedenen Themen, die an einen herangetragen werden. Zum Beispiel Hölderlin, ich glaube nicht, dass ich vorher damit irgendwas zu tun hatte oder zu tun gehabt hätte, wenn nicht auf einmal so eine Anfrage kommt und dann denkt man, okay, dann jetzt Hölderlin. Und auf einmal taucht man in so ein neues Universum und denkt so, wow, schön, also gut, dass das so gekommen ist.
Ja. Ja, da schlägst du gleich einen schönen Bogen zu meiner nächsten Frage. Wie es denn dazu kam, dass du für das Hölderlin-Projekt angefragt wurdest? Weil Berlin-Tübingen ist jetzt ja nicht gerade um die Ecke.
Also im März, ich glaube kurz nach dem Lockdown, nach dem ersten, und alle waren so ein bisschen deprimiert und plötzlich kam von einem Redakteur, mit dem ich vor einigen Jahren ziemlich viel zusammengearbeitet habe für Deutsch-Schulbücher, von dem kam eine Anfrage, nur ein Satz, wie sieht's denn aus mit Hölderlin? Fragezeichen. Und dann habe ich nur zurückgeschrieben, unbedingt Hölderlin, und hatte keine Ahnung, was passiert. Und dann hat sich eine Berliner Autorin bei mir gemeldet, die Stefanie Jäckel, die ich bis da noch nicht kannte, also jedenfalls nicht persönlich, und hat mir das Projekt Hölderlin in einfacher Sprache vorgeschlagen. Und dann haben wir doch diese relativ ruhige Zeit im März und April genutzt, um aus so einer Idee schon ein erstes Manuskript werden zu lassen. Und das war eine sehr schöne Zusammenarbeit und ist es bis heute. Und wir sind beide ganz erstaunt, dass das so auf einmal konkret an Fahrt aufgenommen hat. Und ja, das ist so mein Weg zu Hölderlin.
Okay. Ja, ich war auch, ich habe mir den Ausstellungskatalog schon angeschaut, zumindest das, was bisher veröffentlicht wurde. Und mir war zum Beispiel auch diese einfache Sprache kein Begriff. Ich fand das auch sehr schön, wie man doch auch sowas Komplexes wie Gedichte relativ greifbar machen kann. Wie das ja in dem Projekt auch das Ziel ist. Hast du dich dann intensiver mit Hölderlin beschäftigt, nachdem die Anfrage da war, um auch Inspiration für deine Illustrationen zu bekommen? Oder wie bist du dann vorgegangen? Also die Frage zielt jetzt auch darauf ab, wie das generell bei dir in deinem Alltag aussieht, wenn eine Anfrage kommt, wie du es dann angehst, weil du hast ja einen sehr kreativen Beruf und das weiß man ja, Kreativität kommt, die kann man nicht erzwingen.
Naja, ja, aber viel ist auch Handwerk und ein ganz anderer Punkt ist wirklich auch große Disziplin. Also das ist, man hat auch nicht sofort zu jeder Sache irgendeine Idee und schon gar nicht irgendeinen Strich dazu. Das ist viel auch in die Mülltonne arbeiten, bis man einen Weg gefunden hat. Und das ist gleichzeitig aber auch eine Auseinandersetzung mit dem Thema, wie gehe ich daran? Ich habe gemerkt, ich bin so bei großen Namen, so Hölderlin und James Joyce oder so, da steht man erstmal so ehrfürchtig da und traut sich gar nicht, irgendwas zu machen. Und um diese Hemmung wieder abzulegen, braucht es auch eine gewisse Zeit. Und mir hat geholfen, dass ich mich erstmal auch mit dem Thema einfache Sprache und leichte Sprache auseinandersetzen musste. Das war mir jetzt, ich glaube, die Nachrichten irgendwie nicht so ein Begriff. Und fand es aber sofort ganz faszinierend, weil damit so schwierige Inhalte wie Hölderlin, und Hölderlin ist nun wirklich auch in seiner Schreibe irgendwie wirklich kompliziert, wie Stefanie das schafft, das auf so ein Skelett runterzubrechen, das fand ich sehr faszinierend. Und ich als Illustratorin muss jetzt auch so ein Stück so ein Gegengewicht setzen. Also entweder ich habe die Möglichkeit, ich gehe mit, indem ich sozusagen auch so ein Bild auf seine einfachste Information runterbreche, oder ich erlaube mir, wieder ausschmückend zu werden, oder ich erlaube mir, noch eine ganz andere Ebene da reinzubringen. Das ist so eine Gratwanderung. Und das muss natürlich auch funktionieren. Also man kann auch nicht mit einem Autor zusammenarbeiten, wo es so völlig in verschiedene Richtungen geht. Also wenn man sich nicht riechen kann. Und insofern hoffen wir beide, dass wir dem Namen Hölderlin gerecht werden.
Ja, ich habe mir das, wie ich ja schon sagte, das Buch auch schon angeschaut und mir wurde gesagt, dass ein paar Illustrationen auch wieder verändert wurden, auch die Anordnung, aber mich würde trotzdem mal interessieren, gibt es eine Illustration, die dir besonders am Herzen liegt, wo du irgendwie besonders viel Herzblut reingesteckt hast oder die vielleicht auch eine besondere Verbindung für dich hat? Oder ist es für dich als Künstlerin und Erschafferin aller Illustrationen gar nicht so leicht zu sagen, ja, die finde ich besonders gut?
Doch. Also Doch, man hat schon immer mal so einen Liebling auf dem Tisch. Also, wo ich dann auch aufstehe, also zum Beispiel Hölderlin und die Natur, da gibt es so, da steht er so vis-à-vis mit einem Hirschkopf gegenüber. Und das hatte für mich auf einmal, also die Sachen passieren ja dann auch und manchmal denkt man so, naja gut, das kannst du besser. Und manchmal hat man auch so eine Sache, die liegt dann auf einmal so vorgezeichnet auf dem Tisch und man denkt, oh ja, irgendwie schön und steht nochmal auf und geht nochmal weg und guckt nochmal rauf und denkt, ja. Und das ist so eine, wo ich so denke, irgendwie, oh, die liegt mir am Herzen, weil es hat, glaube ich, ganz viel von so einer einfachen Seele und vielleicht auch den, vielleicht hat sich ja auch Hölderlin so gefühlt, also sowas Freies und trotzdem mit so einer kleinen heiteren Mystik irgendwie dahinter. Das, also das sind so Sachen, die gefallen mir dann selber, wo ich so denke, oh ja, schön.
Musstest du dich dann manchmal bei, als du dich ausprobiert hast, wie die Illustrationen werden sollen, ein bisschen bremsen oder dir vielleicht auch neue Techniken aneignen, dass man quasi auch die Bilder relativ verständlich am Ende hat? Weil darum geht es ja in den Texten mit der einfachen Sprache. Oder hast du ganz normal, wie du es gewohnt bist zu arbeiten, dich ausprobieren können?
Na, es gibt erstmal verschiedene Wege, wie ich anfange, wenn ich selber noch nicht weiß, wird das was ganz Strenges, Grafisches oder wird es eher was Ausgeschmücktes oder welche Technik verwende ich, in welchem Farbraum arbeite ich. Das sind alles so Sachen, die kann man planen, aber die passieren auch mit dem Projekt dann auch eher organisch, also dass man entscheidet irgendwie, naja, das ist jetzt eine Richtung, die uns allen gefällt. Und viel ist natürlich auch so ein Austesten, was an Reaktionen kommt. Also wir wussten ja auch nicht, was uns erwartet, wenn wir das jetzt an den Hölderlin-Turm nach Tübingen schicken. Also der auch sein könnte, schöner Text irgendwie, aber mit der Gestaltung kommen wir gar nicht klar. Damit muss man leben und das sind halt den Schritt muss man halt immer wagen und wir haben in Frau Potsch ja irgendwie auf einmal auch eine ganz große Befürworterin irgendwie der Sache gefunden und macht gerade alles so einen ganz guten Eindruck. Ich stehe jetzt natürlich in dem Druck, so ich muss jetzt das Buch machen, das Manuskript ist fertig und jetzt hängt das so ein bisschen an mir. Das ist auch immer eine Verantwortung.
Jette von Bodecker hat uns aufgezeigt, dass Bilder gleichwertig neben der Sprache stehen, ja, diese sogar noch verstärken können. Das erfordert von allen Beteiligten ein hohes Maß an Empathie und Verantwortungsbewusstsein. Nur so bringt man dieses für einen großen Kreis gedachte Projekt auf den Weg. Und das war in unserem Fall ein ganz besonderer, wie Sie dem Podcast entnehmen können. Beginnend mit der Idee der Museumsdirektorin Sandra Potsch, die Exponate sowie das Leben und die Dichtkunst Hölderlins nach Möglichkeit allen Menschen zugänglich zu machen. Inklusion lautet das Stichwort. Und mit dieser außergewöhnlichen Ausstellungsinitiative hat sie die Möglichkeit geschaffen, Barrieren jeder Art abzubauen. Für eine inklusive Ausstellung ist die sogenannte einfache Sprache ein bestimmendes Merkmal. Dazu hat uns Krishna Sarah Helmle einen Überblick über das, was einfache Sprache ausmacht, gegeben. Aber auch Stefanie Jeckels Ausführungen, die die Gedichte und Texte Hölderlins in eben diese einfache Sprache übersetzt hat, helfen zu verstehen, was für die Ausstellung Hölderlin inklusiv im Hölderlin-Turm angedacht worden ist. Mit ihren Erzählungen lässt sich sehr gut nachvollziehen, welche Höhen und Tiefen eine Autorin bei dieser komplexen Übersetzungsarbeit zu durchleben hat. Komplettiert auf eine ganz frische Art durch die Illustrationen von Jette von Bodecker, sodass Jeckel und von Bodecker zusammen eine neue Kunstform geschaffen haben. Für Sandra Potsch ist es wichtig, dass gerade durch den Zugang auch für Menschen mit Beeinträchtigungen allen Interessierten neue Blicke und Wege eröffnet werden können. Ein vielschichtiges Kulturangebot also, das keinen außen vor lässt. Wir hoffen, dieser Podcast hat schon ein wenig dieses Spirits eingefangen und Sie haben Lust bekommen, demnächst die Ausstellung Hölderlin inklusiv selber zu erleben. Aktuell soll die Ausstellung im April 2021 beginnen. Da es aber pandemiebedingt noch keine Garantie für den Ausstellungsstart geben kann, informieren Sie sich bitte auf der Website des Hölderlin-Turms über den aktuellen Stand der Dinge. Wir Studierenden vom Seminar für Allgemeine Rhetorik an der Universität Tübingen haben diesen Podcast im Rahmen eines Praxisseminars unter der Leitung unserer Dozentin Bernadette Schok gestaltet und möchten uns bei unseren Interviewpartnerinnen und bei Ihnen, unseren ZuhörerInnen, bedanken. Wir hoffen, wir konnten Ihnen einen kleinen Einblick geben und Ihre Neugier wecken.
Projekt von Rhetorikstudentinnen und Studenten der Eberhard-Karls-Universität Tübingen unter der Leitung von Bernadette Schok. Schaut doch gerne vorbei. Den Hölderlin-Turm findet ihr in der Bursagasse 6 in Tübingen. Das Museum hat bereits geöffnet. Die Ausstellung kann von Donnerstag bis Montag zwischen 11 Uhr und 17 Uhr besucht werden. Redaktion hatte Ulrich Hägele. Am Mikrofon Nurian Rassidova. Wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei. Auf www.mikro-europa.de. Ich verabschiede mich herzlich. Bis bald!